Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. So, herzlich willkommen zum Gründercast. Wir sind ja in einer Serie. Genau, ich bin ja aber auch nicht allein hier, sondern ich werde mal meinen Kollegen Klaus
ist auch hier. Wir hatten eben ein bisschen technische Probleme und wir hoffen, dass wir die jetzt überwunden haben.
Ja, ich denke schon. Genau, von daher. Und wir sind ja in einer laufenden, vielleicht passt das auch, die Technik dekonstruiert uns, Klaus. Was hältst du denn davon?
Minimalisiert uns.
Und, ja. Minimalisiert uns, genau. Schafft uns ab. Bald macht diesen Podcast eine KI. Genau, nein, wir befinden uns mitten in einer laufenden Serie. Und zwar Dekonstruktion. Wir selber haben was dazu gemacht. Wir hatten schon tolle Gäste und Gästinnen, wie zum Beispiel die Yvonne Ortmann oder den Musiker und Theologen Arne Kopfermann. Und heute haben wir, und eigentlich bräuchten wir jetzt einen Trommelwirbel, ja, genau. Moment, habe ich da nicht einen? Ich glaube, ich habe einen Moment. Na, hey. Nee, jetzt war es nicht so gut. Aber haben wir auf jeden Fall Martin Wenz. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, wow. Genau, es gibt Applaus. Wir freuen uns sehr. Martin, du bist ja ein echter Tausendsasser. Du machst ganz, ganz, ganz furchtbar viele Sachen. Du bist Theologe, Gemeindegründer, ein Studienleiter, Dozent, Songwriter. Genau, wir haben echt schon festgestellt, da steht eine ganze Menge auf deiner Liste. Magst du uns zu ein paar von diesen Stichworten einfach sowas zuwerfen? Ja, also was noch dazu
genau,
sagen?
Ich bin leidenschaftlicher Pastor, bin jetzt 56 Jahre alt und war 25 Jahre in Basel und habe dort eine Vineyard-Gemeinde geleitet, jetzt seit knapp fünf Jahren in der Elie-Gemeinde in Erlangen. Und daneben, wie du sagtest, liebe ich Theologie. Theologie heißt für mich Gott mit dem Verstand lieben und deswegen liebe ich es, mich auch theologisch weiterzubilden, auch theologische irgendwelche Veröffentlichungen zu machen. Ich habe zu dem Zweck auch einen Podcast gestartet, den Movecast, auch ein Buch geschrieben, wo ich mich mit Dekonstruktion auseinandersetze und werde aber jetzt nach diesen 30 Jahren Pastorentätigkeit tatsächlich eine Zäsur machen und die letzten 10 Jahre meiner aktiven Arbeitszeit möchte ich mich selbstständig machen als Theologe, Podcaster und Autor und zurückziehen in meine alte Heimat in die Gegend von Basel, weil dort auch meine gesamte Familie lebt oder fast meine ganze Familie und auch meine Enkelkinder dort sind und die Schwiegereltern, die Großmama und so weiter. Und wir haben es gesagt, wenn es einen Moment gibt, wo man mit der Familie zusammen sein sollte, gerade in diesem Altersspektrum, dann jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Und darum machen wir den Schritt und für mich auch eine spannende neue Lebensphase, auch beruflich mich nochmal neu aufzustellen.
Wow, da ist ja echt eine ganze, ganze Menge bei dir los. Genau, du bist im Moment noch in Erlangen, oder?
Genau, noch ein paar Wochen.
Noch ein paar Wochen. Der Umzug kommt jetzt in der Sommerphase dann.
Genau, zu den Sommerferien, damit dann im neuen Schuljahr die Kids in die neue Schule wechseln können.
Wir haben ein paar Zuschreibungen über dich im Internet gefunden. Das heißt, ich glaube, der Klaus hat da ein paar Sachen recherchiert. Und ich schmeiß dir einfach mal ein paar hin und du sagst mal, was du von denen hältst und mit welchen du leben könntest. Kreativer, intellektueller.
Klingt für mich gut.
Klingt für dich gut?
Solange es nicht so abgehoben klingt, intellektueller. Also ich möchte immer Bodenhaftung haben und vor allem, ich bin Pastoraltheologe, also auch praktischer Theologe, unterrichte Homiletik. Also da ist mir es wichtig, auch irgendwie nicht nur im Elfenbeinturm Dinge zu kreieren, sondern auch ganz lebenspraktisch zu sein.
Weißt du, ich bin ja so ein großer Fan von Adrian Pless und der hat in einem seiner Bücher das mal gehabt, so nach dem Motto, da war jemand, der auch gesagt hat, ich bin praktischer Theologe und dann hat der andere ihn gefragt, gibt es denn auch noch eine andere Form von Theologie? Und das fand ich ganz schön schlau. Also kreativer, intellektueller passt, aber nicht abgehoben. Wolf im Schafspelz.
Ja, das wird mir auch, das ist ja eher ein Vorwurf oder eine Warnung. Also ich kann mir das höchstens umdeuten, dass ich sage, ich möchte nicht so einfach nur softy daherkommen. Also ich möchte gerne einen weichen Kern, aber auch streitbar sein und mich auf Diskussionen einlassen. Aber so ein weiches Herz behalten, also Das möchte ich gern, aber dann wäre es ja eher andersrum. Ein Schaf im Wolfspelz wäre dann eher besser.
Also mit der geht es dir nicht so gut, aber würde mir, glaube ich, auch nicht so gut gehen. Wahrheitssuchender Zweifler.
Ja, das sind Elemente meines Daseins. Das ist so wahrheitssuchend, ist etwas, das mich prägt. Ich will rausfinden, ich will erkennen, ich möchte weiterkommen, mich vom Heiligen Geist inspirieren lassen. Aber ich habe auch immer wieder große Fragen. Also Zweifel mehr so im Sinne von auch große Fragen, genau.
Okay, damit geht es dir besser. Jetzt kommt noch mal was. Ich hoffe, ich kann das echt fehlerfrei aussprechen. Homöopathisierer des Glaubens. Homöopathie auf den Glauben angewendet.
Ja, wahrscheinlich meint das vielleicht auch ein bisschen liberal machen, das klar, also liberal sein, nicht so die volle Dosis Glaube in kleinen Häppchen oder so, ein weichgespülter Glaube, vielleicht steckt das dahinter. Und ich denke, finde aber, das Glaube ja, für mich ist das ganz stark Bewegung, eine Reise. Und deswegen gibt es auch Glaube in unterschiedlichen Dosen und da kommt immer eine Dosis dazu. Insofern ganz falsch ist das auch nicht. Aber ich müsste nicht verbessern.
Und zum Schluss spiritueller Entwicklungshelfer.
Ja, das finde ich passt fast am besten. So würde ich mich sehen. Ich möchte Entwicklungshelfer sein. Ich wünsche mir, dass ich mithelfen kann, dass Menschen ihre Spiritualität und ihr geistiges Leben und ihren Glauben weiterentwickeln können.
Wow. Das ist ja echt mal ein bunter Strauß. So, und darüber wollen wir auf jeden Fall reden.
Und damit sind wir auch schon genauer bei dem, wo wir reden wollen. Nämlich, wir wollen über dein letztes Buch reden, wo du ja auch als spiritueller Entwicklungshelfer unterwegs bist. Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer heißt dein letztes Buch. Das klingt für mich, als hätte der Glaube verschiedene Schuhgrößen, aus denen man langsam oder schnell herauswächst. Fangen wir mal bei dir persönlich an. Wann sind dir deine früheren Glaubensschuhe zu klein geworden? Hast du da ein Beispiel?
Ja, ich habe ein ganz großes Aha-Erlebnis gemacht während meines Theologiestudiums. Und nach dieser Vorlesung haben bestimmte Glaubensschuhe nicht mehr gepasst. Da musste ich mir ein paar neues Paar Schuhe aneignen. Und das war damals Professor Huntemann, Ethiker aus Bremen. Und der hat über das Buch von Anders Nygren gesprochen, einem schwedischen Theologen mit dem Thema Eros und Agape. Und ich fand die Unterscheidung zwischen Eros und Agape so unglaublich aufschlussreich und habe wahrgenommen, dass ich das, was Eros kennzeichnet, also dieses griechische Wort für Liebe, dass ich das unglaublich stark in meinen Glauben integriert hatte, auch in meiner Gottesvorstellung, meiner Vorstellung der Liebe Gottes. Und dann hat er uns den Unterschied zu Agape erklärt und ich habe gemerkt, dass ich also Gottes Liebe mir völlig falsch vorgestellt habe. Also das ganz kurz zu machen, Eros ist ja ganz stark die Liebe, die den Wert von jemandem feststellt und entsprechend dem Liebenswert dann liebt. Eros braucht immer Gründe, Eros muss motiviert werden. Und Agape dagegen ist die sogenannte unmotivierte Liebe, die grundlose Liebe, die bedingungslose Liebe. Agape kann den Feind lieben, Eros könnte nie den Feind lieben, weil sie immer den guten Kern finden muss, einen Anknüpfungspunkt braucht. Und das hat natürlich mich dazu gebracht, dass ich immer versucht habe, einen guten Kern zu haben und Gott zu sagen, schau mal, ich bin es wert, geliebt zu werden. Du hast dich nicht darin getäuscht, dass du mich erlöst hast oder man erweist sich im Nachhinein der Gnade als würdig. Und als ich verstanden habe, dass Agape wirklich diese bedingungslose, im tiefsten Sinne gönnende, schenkende und auch Feindesliebe ist, das war so eine kleine Revolution in meinem geistigen Leben zum Beispiel. Und das geht ganz weit zurück in mein Theologiestudium.
Und vielleicht ein Beispiel aus der jüngeren Zeit, wo du merkst, da hast du Sachen hinter dir gelassen, bist aus was rausgewachsen?
Ja, ich habe ein sehr fixes Verständnis von Heilung gehabt. Ich komme ja aus der Vineyard-Bewegung und habe in meiner Vineyard-Zeit natürlich ganz vieles gehört, John Wimber, Heilung, Power Evangelism, Power Healing, habe auf verschiedenen Konferenzen immer auch den prophetischen Zuspruch bekommen, Gott hat mir einen Heilungsdienst geschenkt und ich habe das sehr ernst genommen und ja, da bin davon ausgegangen, Gott will und wird durch mein Gebet die Kranken heilen. Und ich habe so gut wie mit allem gebetet, was noch Atem in sich hatte und krank war, mit der großen Hoffnung, dass Gott mir wirklich so ein Heilungsding schenkt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich gebetet habe dafür, dass ich diese Gabe habe und wie viel ich gefastet habe, und musste dann so 20 Jahre danach wahrnehmen, auch wirklich erschrocken wahrnehmen, dass ich eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, einfach mal ganz ehrlich, noch keine einzige Krankenheilung erlebt, selbst erlebt oder miterlebt habe. Und das war schon unglaublich ernüchternd. Und ich habe mich schon gefragt, was macht das mit meiner Berufung, mit meiner Identität, auch mit meinem Bibelverständnis? Das war etwas, wo ich gemerkt habe, hier muss ich was ändern. So kann ich nicht dauernd an der Realität vorbeileben.
Okay. Wow. Danke für deine Ehrlichkeit. Also ich meine, das ist ja schon auch eine sehr tiefe und sehr krasse Geschichte, die du uns hier mitgibst.
Und ja, und ich habe mich zwischendurch gefühlt wie eine Frau, die verzweifelt seit Jahren versucht, schwanger zu werden und einfach nicht schwanger wird. Und irgendwann ist diese Erfahrung so schmerzhaft, dass es schon wehtut, eine andere Schwangere zu sehen oder eine Mama mit Kinderwagen, weil es einen so an die eigene Unfähigkeit, schwanger zu werden, erinnert. Und ich habe irgendwann es nicht mehr ausgehalten, auf irgendwelche Konferenzen zu gehen oder Heilungsveranstaltungen, weil es mich so erinnert hat an mein eigenes Leben, musste aber auch leider feststellen, dass oftmals auch nicht viel dahinter gesteckt ist. Also wenn ich da mal nachgebohrt habe, dann nachgefragt habe, dann war mehr Schein als Sein. Ich habe auch erleben müssen, dass ein bekannter Heilungsevangelist, den wir bei uns im Wohnzimmer hatten, mir Heilungsgeschichten erzählt hat, die ich nachprüfen konnte, weil sie in meiner alten Heimatgemeinde angeblich geschehen sind. Und auf Nachfrage hat sich herausgestellt, dass das alles erstunken und erlogen war, dass die Dinge gar nicht passiert sind. Das sind dann auch noch so ganz enttäuschende menschliche Erfahrungen, die da dazukommen.
Das kann ich auch nachvollziehen, denn du hast ja John Wimmer jetzt mal genannt und der hat ja auch lange erfolglos um Heilung gebetet, bis dann so ein Durchbruch kam. Und als wir diese Geschichte gehört haben, wollten wir natürlich auch Ähnliches erleben, und doch ist es bei den meisten ausgeblieben, sodass viele, die ja charismatisch unterwegs waren, gerade in jungen Jahren, eben alles reingegeben haben und Gott hat sich dem entzogen. Oder wie würdest du das denn sagen? Die Heilungsgabe, oft behauptet, ist bei den allerwenigsten überhaupt durchgebrochen, und so hat man oft nur eine Illusion gepredigt, und die Leute sind doch wieder mit ihren Rollstühlen und nach Hause gekrochen.
Ja, ich glaube, ich musste für mich einfach neu definieren, was Gottes Wirken ist. Ich habe Gottes Wirken ganz stark verortet im Übernatürlichen. Wenn Wunder geschehen, wenn Leute geheilt werden, dort wirkt der Heilige Geist. Und ich musste mir sagen, dass es für mich wie so drei ganz große Bereiche gibt, wo ich Gottes Wirken erleben kann. Und das war für mich ein wichtiges Umdenken, nämlich das meiste Wirken Gottes erlebe ich in allem, was mich dankbar macht. Also wenn Jesus sagt, unser täglich Brot gib uns heute, dann ist das tägliche Brot Wirken Gottes, Geschenk Gottes. Aber es ist täglich. Und davon gibt es eine Unmenge Dinge. Und ich möchte mich nicht mehr lächerlich machen, wenn jemand sagt, ach, ich habe so tolle Wanderschuhe im Sonderangebot gefunden. Wenn ihn das dankbar macht, dann darf das für ihn ein Wirken Gottes in seinem Alltag sein. Und das ist so die Hauptsache des Wirken Gottes in meinem Leben, die alltäglichen Dinge, die mich dankbar machen. Und dann gibt es das Zweite, und das ist schon wesentlich seltener, Dinge, die ich nenne, die mich verändern. Herausforderungen, also auch die Schwierigkeiten, und die, in denen entdecke ich auch Gottes Wirken, wo ich oftmals im Nachhinein merke, hier war Gott mächtig am Weg und hat mich durch diese Herausforderung, durch diese Schwierigkeit wachsen lassen. Er war mittendrin, auch das war sein Wirken. Und der allerkleinste Teil, wirklich das Seltene, ist das übernatürliche Wirken Gottes. Und man muss einfach sagen, ein Wunder ist ein Wunder und nicht Alltag, sonst wird es nicht Wunder, sondern Alltag heißen. Das werden die Ausnahmen bleiben, die bei Jesus sehr kondensiert waren auf 3 Jahre seines Dienstes, aber heute ja weiterhin eher die Seltenheit sind. Warum das so ist, warum Gott damit nicht großzügiger umgeht, habe ich keine Antwort, aber ich versuche, mit dieser Realität klarzukommen.
Kann ich gut mit, ist auch genau meine Erfahrung und die Erfahrung vieler anderer, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben.
Aber das ist ja schon ein wahnsinniger Schritt, Martin. Also wenn ich jetzt höre, du kommst von der Vinja, du kommst auch von der Tradition, die da sehr, sehr stark Wert drauf gelegt hast, hast du auch persönlich so für dich angenommen und hast ja ein ganz drastisches Bild genommen. Um mal mit deinem Buch zu sprechen, Welchen Umzugshelfer hattest du denn jetzt? Oder würdest du sagen, dass dieser Umzug von deinem Heilungsverständnis schon vollzogen ist?
Ich würde sagen, zum einen musste ich für mich wahrnehmen, dass es verschiedene Wege gibt, die Gott mit Menschen geht. Und ich habe mir lange erhofft, dass ich einen spektakulären habe. Es gibt ja so spektakuläre Wege. So ein Elia und ein Elisa und ein solche Leute, manche Propheten. Ich meine, der Elisa, oder war es der Elisa, glaube ich, da ist das Essen vergiftet. Unser eins wird das wegschütteln, neu kochen. Der macht einfach ein Wunder und dann ist das Essen geheilt. Also da gibt es so spektakuläre Leute, die machen auch Wunder, wo es gar nicht mal notwendig ist. Und dann gibt es Leute wie Abraham, der so gut wie nie ein Wunder erlebt und der über Jahrzehnte treu bleibt und Schritt für Schritt mit seinem Gott geht, aber da viele Jahre hat, wo auch Schweigen ist, wo man gar nichts mitbekommt, was liefen jetzt so in den Jahren ab. Also es gibt so einen kontinuierlichen Weg und einen spektakulären Weg. Und unsere Hoffnung ist alle, dass Gott uns für den spektakulären Weg ausgesucht hat. Und das war lange meine Hoffnung. Das wurde natürlich auch geschürt in den Bewegungen, in denen ich war. Und ich musste irgendwann akzeptieren, offensichtlich geht Gott mit mir und wahrscheinlich mit den meisten anderen auch einen kontinuierlichen Weg, wo die tägliche Treue gefordert ist und nicht der Sprung von Wunder und zu Zeichen zu Wunder und so weiter. Das war die eine Sache. Und das andere ist, ich saß vor 2 Jahren ungefähr in einem Seminar, das ich in der Schweiz gehalten habe, zu den Themen von Umzugshelfer und so weiter. Und dann sagte jemand auf dieser Konferenz am Ende oder dieser Tagung zu mir, ich habe ähnlich erzählt wie bei euch, auch mein Bruch mit dem Thema Heilung, sagte dann zu mir, Martin, hast du noch nicht gemerkt, dass du doch einen Heilungsdienst hast? Deine Message, dein Buch, deine Botschaft, die heilt, hat bei mir so viel Heil gemacht. Und in der Zwischenzeit bekomme ich hunderte von Zuschriften von Menschen, die sagen, es hat so viel Heil werden lassen in mir, das, was du geschrieben hast. Also ich habe offensichtlich einen größeren Heilungsdienst, als ich je erwartet habe, dass mir hunderte Leute schreiben, wie das heilsam ist für ihre Seele, für ihren Glauben. Aber es ist eine ganz andere Art der Heilung, nämlich nichts Übernatürliches, sondern es ist mehr so dieses Heilwerden im Glauben und im Denken. Insofern bin ich sehr versöhnt mit dieser Berufung.
Da sind wir ja mitten in der theologischen Dekonstruktion drin, denn man hat ein Bild vermittelt von Heilung, dass es jedem zugänglich ist, der dafür betet, genug glaubt und fastet und dass die Zeichen uns allen folgen. Und dann haben wir das lange versucht, am Leben zu erhalten, bis wir uns die Realität gestellt haben, dass es eben nicht so ist. Und wenn ich das bekenne sozusagen, dass es eben kein Bekenntnis, Bekenne und Empfange gibt, ne, wie, das kennst du ja auch noch, dann können wir genau sagen, dass es heilsam ist, eine gute Theologie zu haben und dann etwas Falsches zu dekonstruieren, um das neu zu konstruieren. Logisch, das ist heilend. Ja.
Ja. Bleiben wir doch mal auch in deinem Buch. Da hast du ein ganz, ganz starkes Bild, wie ich finde. Und zwar nimmst du Bezug zur Offenbarung 2 und 3, diese Worte, die auch häufiger mal in Predigten vorkommen. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und du sagst, das ist wie so eine unwirksame Therapie oder so ein Reflex, den man so hat. Und tatsächlich ist das ja so ein Bild, was viele so bewegt. Ey, ich möchte zu meiner ersten Liebe zurück. Ich erlebe in meinem Glauben, dass das irgendwie sich verändert oder dass das sich nicht mehr so anfühlt. Und du sagst, das hilft uns aber nicht weiter, mit diesem Bild oder auf die Offenbarung zu verweisen und zu sagen, ja, zurück zur ersten Liebe. Was meinst du damit? Und ja.
Also ich würde sagen, das Anliegen dieses Textes ist, dass Menschen eine intensive Liebe zu Gott und zu Jesus empfinden. Es heißt ja gerade nicht, kehr zurück zur ersten Liebe, sondern der Vorwurf ist, warum hast du denn die erste Liebe verlassen? Aber die Lösung heißt nicht, deswegen kehrt zurück zur ersten Liebe, sondern tu die ersten Werke, heißt es, wenn schon. Also da muss man schon mal beim Text bleiben. Und ich finde, ja, ich halte es für ganz wichtig, dass wir zurückfinden in eine tiefe Liebe und Begeisterung für Jesus. Aber mit erster Liebe wird oftmals so impliziert, alles zur Seite zu schieben, was diese Liebe stören könnte, den Zweifel wegzuräumen, die Bruchlinien zu ignorieren, einfach möglichst so, wie es immer war. Kehre zurück und es ist immer so ein rückwärtsgewandter Glaube, so wie er mal früher war, in der ersten Zeit, als man Teenager war. Aber das lässt ja völlig außer Betracht, dass sich unser Leben weiterentwickelt, dass wir eine Biografie haben. Das wäre so, wie wenn ich dem Ehepaar sagen würde, ihr müsst euch so lieben, wie damals, als er mit 15 und 16 verliebt war. Also entscheidend ist doch, dass die beiden sich lieben. Aber ob das jetzt die erste Liebe ist oder eine neue Liebe oder eine reifere Liebe oder eine vertiefte Liebe, das ist doch jetzt gar nicht so entscheidend. Aber dieser Reflex zurück zur ersten Liebe ist auch immer ein Zurück in alte Erfahrungen, in alte Überzeugungen, in alte Erkenntnisse. Und ich finde, das wischt so sehr weg, was auch im Laufe des Lebens mit uns passiert. Und ich würde gerne haben, dass der Glaube diese Bruchlinien nicht immer ignorieren muss, um begeistert für Jesus zu sein. Ich glaube, es braucht eine neue, gereifte Liebe, die das integriert, was das Leben, das Erkennen und der Glaube mit sich gebracht haben.
Absolut, das haben wir. Wir haben eine ganze Serie gemacht zu den Kindheitsphasen, Jugendphasen, Erwachsenenphasen des Glaubens, in der sich unterschiedliche Schriftverständnisse, unterschiedliche Verständnis von Nachfolge, Liebe und Praxis auch ereignen. Und dass es sehr hilfreich ist, zu verstehen, warum in welcher Phase wir welche Gotteserfahrung machen. Ich spring mal hier rein. Du liest Bibeltexte auch mit verschiedenen Brillen und du setzt dir die unterschiedlichen Brillen auf, um Unterschiedliches herauszuholen. Und wer das tut, wird leicht der Untreue gegenüber der Schrift bezichtigt. Also nach Paragraph 266 des Strafgesetzbuches ist ein Treuebruch strafbar. Für den Tatbestand der Untreue ist erforderlich, dass es bei dem Vermögensinhaber zu einem Nachteil, also zu einem Vermögensschaden gekommen ist. Das ist direkt das Zitat raus. Und jetzt gibt es Menschen, die sich für bibeltreu halten, weil sie alle biblischen Texte gleichwertig und gleichgültig halten oder sind. Und nun werden Menschen, die das nicht tun, als untreu bezeichnet und nach der Offenbarung 22,19 mit dem Entzug des Stadtrechts im himmlischen Jerusalem bestraft. Was bedeutet für dich heute Treue zur Bibel?
Ja, da schneidest du ein ganz zentrales Thema und da könnten wir jetzt den ganzen Tag drüber legen, über das Thema Bibeltreue. Das ist für mich auch, oder das ist ein Wort, das vieles triggert und reizt. Also für mich, ich möchte nach wie vor der Bibel ganz treu sein. Treu im Sinne von, sie ist mein treuer Begleiter. Ich schaue auf zu ihr. Ich orientiere mich an ihr. Sie liefert mir ganz viel Weisheit für mein Leben. Ich möchte, Bibeltreu heißt für mich heute, ich möchte die Bibel zutiefst ernst nehmen, aber nicht alles wörtlich nehmen müssen. Früher war für mich Bibeltreue vor allem, ich muss die Bibel wörtlich nehmen. Und dann merkt man, wenn man ein bisschen ehrlich mit sich ist, dass es objektive Bibeltreue gar nicht gibt. Es ist immer nur subjektive Bibeltreue. Die, die sich als bibeltreu bezeichnen, die sind am Ende auch nur einer bestimmten Auswahl an Bibelstellen treu. Und andere, die werden einfach weggelassen oder gar nicht in Betracht gezogen, sind nicht auf dem Horizont. Insofern will ich sagen, lass uns doch alle ehrlich werden. Wir haben alle ein Set an Bibelstellen und denen sind wir zutiefst treu. Aber das Experiment, jedem einzelnen Vers wortwörtlich treu zu sein, das ist ja ein vollkommenes Unding. Und wer ein bisschen redlich mit diesem Buch umgeht, der muss das auch ein Stück weit zugeben, finde ich. Da gibt es zu viele Stellen, die sich auch widersprechen würden. Das könnte man als wunderbar herausarbeiten. Deswegen sage ich, ernst nehmen, jawohl, aber nicht alles wörtlich nehmen. Und vieles hängt auch mit dem Inspirationsverständnis zusammen. Also man hat den Eindruck, man muss jedem Wort der Bibel treu sein, weil es ja von Gott inspiriert ist. Aber ich frage mich, woher haben Sie denn das eigentlich? Es gibt einen Vers in 2. Timotheus 3,16, das heißt, alle Schrift ist Theopneustes, das ist von Gott eingegeben. Und mehr steht da gar nicht. Aber da wird jetzt ungeheuer viel hineininterpretiert, nämlich vor allem, dass die Entstehungsgeschichte der Bibel inspiriert ist. Ich würde sagen, die Wirkungsgeschichte zeigt die Inspiration der Bibel, nicht die Entstehungsgeschichte. Deswegen sagt ja Paulus dann im nächsten Vers, alle Schrift ist eingegeben und daher nütze zur Lehre, zur Besserung, zur Erziehung und so weiter. Also was Paulus da betont ist, die Inspiration zeigt sich an der Wirkung der Schrift, wozu sie, was sie bewirkt, wozu sie Nütze ist. Und Evangelikale machen ganz stark aus der Inspiration die Inspiration der Entstehungsgeschichte. Die 5 Bücher Mose, die sind von Mose. Und selbst wenn die Schöpfungserzählung da ist, die ist auch von Mose. Mose, der rasende Reporter bei der Schöpfung. Und ich war dabei mit Jona im Bauch des Wals. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist nicht die Entstehungsgeschichte ist für mich inspiriert, sondern die Wirkungsgeschichte. Und selbst wenn Texte sich sogar irgendwie unplausibel sind, naturwissenschaftlich, können sie trotzdem eine enorme Wirkung entfalten. Ich muss also nicht dauernd die Bibel retten, indem ich ihre Entstehungsgeschichte inspiriert sehe, sondern ich sehe ihre Wirkung als inspiriert. Seit 2000 Jahren inspiriert dieses Buch Menschen. Das ist doch der absolute Hammer.
Amen dazu.
Amen, genau. Ja, ich meine, Bibelverständnis ist so ein Ding. Ich habe selber an einer relativ bibeltreuen Ausbildungsstätte studiert. Und für uns war das natürlich damals ein Riesenkampf als junge Leute, zu sagen, ja, es muss alles so sein. Und das war schon auch schwierig. Und da bin ich froh, dass ich persönlich einen Weg nehmen konnte. Und da kann ich total auch mit deinem Buch mit, dass es Umzugshelfer in meinem Leben gab, die mich auch in dem Bereich meines Glaubens, in meinem Schriftverständnis, zu einer Offenheit und Weite gebracht haben und zu sagen, hey, ja, die Bibel erweist sich als wahr. Sie ist ein Buch, was super viel entwickelt und ja, im Leben von Menschen auch eröffnet und freisetzt. Und ja, das, was du als Wirkungsgeschichte benennst, das finde ich, da kann ich total mit dir mitgehen und freue mich auch über die Wortwahl da an der Stelle.
Ich habe mir jetzt gleich
mal gibt es auch einen Podcast von mir dazu, genau zu dem Thema. Okay. Ich muss auch noch ergänzen, ich habe ja auch in so einer sehr konservativen Ausbildungsstätte studiert. Und ich habe sogar dort, im Nachhinein merke ich, muss ich wahrnehmen, dass eine bestimmte Form der Bibeltreue die Bibel sogar mundtot macht und zum Schweigen bringt. Also unser AT-Professor hat Vorlesungen über Genesis gehalten, über die Schöpfungsbericht hieß es ja da noch. Und dann wurden Professoren eingeflogen, die uns versucht haben zu beweisen, dass es wirklich eine 7-Tage-Schöpfung war und dass alle Tiere in die Arche gepasst haben und so weiter. Also uns wurde stundenlang erzählt, warum dieser Schöpfungsbericht plausibel ist, naturwissenschaftlich haltbar und so weiter. Aber glaubst du, mir hätte einmal jemand erzählt, welche großen Wahrheiten mir diese Texte erzählen wollen. Es ging nur darum, ist der Text wahr, und zwar historisch wahr, naturwissenschaftlich wahr, aber welche Wahrheiten mir der Text erzählen will, das wurde mir nie vermittelt. Das habe ich erst Jahre später, habe ich Genesis entdeckt, aber nicht mehr mit der Frage, ist das alles historisch plausibel, sondern welche große Geschichte erzählt mir Gott, welche großen Wahrheiten. Und also das habe ich nicht mitbekommen im noch so bibeltreuen Studium. Und das war eine Verarmung der Bibel durch diese Art der Bibeltreue.
Wie heißt der Podcast, wo du dich damit auseinandersetzt?
Oh, da müsste ich jetzt nachschauen, wie der aktuelle Folge heißt.
Google findet den unter dem Movecast. Hast du bestimmt irgendwas mit Bibel oder so? Oder Schriftverständnis?
Ja, ich habe eine eigene Rubrik zum Bibelverständnis. Und da findet man alle Podcasts, die irgendwie dieses Thema behandeln.
Okay, dann gucken wir nach. Genau. Jetzt haben wir gerade Werbung für den Movecast gemacht. Also wirklich ein
voll gut.
Podcast mit gut reflektierten, theologisch praktischen und auslegungsrelevanten Hinweisen. Sehr, sehr schön.
151 ist es, Podcast 151.
Na.
Genau, Inspiration dann, der Bibel, was ist das eigentlich?
Genau. Gerne hören, nachhören, wenn das eure Frage ist oder wenn ihr jetzt sagt, okay, das finde ich jetzt interessant, da möchte ich gerne mehr zu hören. Genau, hat es ja in der Apostelgeschichte auch schon gegeben, da wollen wir dich zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu hören. Ich glaube Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag, kurz vorher.
Genau. Gut, aber du weißt, auch da so. Wollen wir dich später mehr zu hören, ist immer, wir wollen dich nicht mehr hören, deswegen verschieben wir es auf später. Also, wir gehen nochmal weiter. Ich habe dich vor 4 Wochen mal in deiner Gemeinde besuchen können und da hast du gerade über einen der, ja, ich finde einen der schönsten Texte der Bibel, 1. Korinther 13, gepredigt. Also ihr kennt ihn, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wunderschön. In dem Film Mission mit Robert De Niro wird dieser Text mitten im Dschungel gesprochen mit so einer wunderschönen Melodie. Also wenn ihr den mal sehen könnt, aus einem alten Film, aber ein Traum von wie dieser Text gesprochen wird und mit bebildert wird noch dazu. In dieser Predigt hast du die Hörer herausgefordert, den eigenen Namen statt Liebe einzusetzen und dann mal durchbuchstabieren. Martin ist langmutig und geduldig und so weiter. Und dann haben wir das auch alle gemacht und wahrscheinlich kennen wir das alles schon. Und dann hast du das Ganze gesteigert, hast den Komparativ gewählt. Statt Liebe sollen wir jetzt Gott einsetzen. Also, Gott ist langmütig. Gott lässt sich nicht erbittern. Gott rechnet das Böse nicht zu. Gott erträgt alles. Gott glaubt alles. Gott hofft alles. Gott duldet alles. Indem ich das ausspreche, merke ich schon, da kommen so viele Fragen hoch, was denn Gott alles duldet. Dann hast du die Frage gestellt, ob Gott dem Selbstanspruch seiner Liebe gerecht wird. Das habe ich noch nie gehört, diese Frage. Hat mich gleich umgehauen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz so genau an die Antwort, aber es ist eine gewaltige theologische Frage. Kannst du uns versuchen, davon mal einen kleinen Aspekt zu zeigen? Der Selbstanspruch Gottes.
Ich habe mir einfach gesagt, die Liebe fängt bei Gott an. Ohne Gott gäbe es keine Liebe. Er ist die Quelle aller Liebe. Er ist die Liebe. Das ist nicht nur eine seiner Eigenschaften neben vielen anderen. Das ist sein tiefstes Wesen. Alles an Gott ist die Liebe. Wir wüssten nichts von der Liebe ohne die Liebe Gottes. Und was mir einfach zu kurz kommt, ist, sich wirklich eine Vorstellung von dieser Liebe Gottes zu machen. Wir sind für mich zu schnell dabei, die Liebe immer gleich auf uns anzuwenden. So müssen wir sein. Und dann wird es zu diesem Anspruch, zu dieser Herausforderung, an der man auch ganz leicht verzweifeln kann, weil das ja wirklich Wahnsinnsworte sind. Also es muss einem ja auch irgendwie schwindlig werden, wenn man das auf sich bezieht. Martin erduldet alles, Martin hofft alles. Also das ist für einen selbst ja schon ein ungeheurer Anspruch. Aber da haben wir offensichtlich keine Mühe, dass wir immer ermahnend über diesen Text sprechen und sagen, so müssten wir lieben und fasst euch mal an der eigenen Nase. Und da sage ich mir, Augenblick, lass uns einen Schritt zurückgehen. Wenn wir diese Liebe ernst nehmen, wenn wir diesen Text wirklich ernst nehmen, dann muss es zunächst einmal eine Beschreibung Gottes sein, denn Gott ist die Liebe. Wie bei einer Gleichung. Wenn Gott die Liebe ist, Gott ist gleich Liebe, dann kann ich hier für Liebe Gott einsetzen. Dann müsste das genau Gleiche rauskommen. Und die Frage ist, nehmen wir das ernst? Was macht das mit unserem Gottesbild? Oder welche Konsequenzen hat das für unser weiteres theologisches Verständnis von Gott, von Gerechtigkeit, vom Gericht, von der Eschatologie, wenn Gott das Böse nicht zurechnet, wenn er alles erträgt, wenn er alles erduldet, was macht das mit unserem Verständnis auch eschatologisch? Und ich will da gar keine Antwort erstmal drauf geben, ich möchte nur mich in diese Gedanken mal vertiefen und überlegen, wäre das nicht ein neuer Ansatz, über die Dinge zu denken, wenn wir von der Liebe ausgehen und nicht nur von einzelnen dogmatischen Aussagen aus der Offenbarung oder so irgendwie. Ich finde, die Offenbarung eignet sich ganz wenig für Dogmatik und schon gar nicht für Eschatologie. Also gehe ich doch lieber mal von der Selbstoffenbarung Gottes in seiner Liebe aus. Was heißt das jetzt für sonstige theologische Überlegungen? Welche Konsequenzen hat das, die Liebe so ernst zu nehmen? Das ist mein großer Anspruch. Und natürlich versuche ich das auch echt weiterzudenken. Also ich kann mir einen Gott nicht mehr denken, der im Gericht nicht auch von seiner Liebe bestimmt wird.
Und da sprichst du einfach einen Punkt an, der viele, viele Menschen auch mit Gott in Diskussion, in Dialog, in Kampf auch in Entzweiung bringt. Weil viele Menschen genau das sagen, hey, wie kriegen wir Liebe und diese ganzen Sachen zusammen? Und das ja, also ich war vor ein paar Jahren in Jordanien und bin an dem Fluss Jabbok entlang gegangen mit Freunden und hab dann so hochgeschaut und da ist ja diese Geschichte, Jakob kämpft da mit Gott, also am Jabbok und spannend, also da, wo angeblich das so alles passiert sein soll in der Gegend, sind so ein Esel mit zwei Brüdern vor mir hergetrabt da hoch. Und ich habe irgendwie gedacht so, hä? Völlig, völlig abgefahren. Mensch kämpft mit Gott. Wir kämpfen immer wieder mit unseren Gottesbildern. Und in der Geschichte ist es ja so, dass Jakob auf die Hüfte geschlagen bekommt. Dass die verrenkt wird, ausgerenkt wird. Und dass er bis ans Ende der Tage mit diesem Kampf quasi zu tun hat, mit den Zeichen. Und also so erlebe ich Glaubensleben ja ganz oft, dass man mit Gott und seinen Gottesbildern, mit seinen Bildern von Gott gekämpft hat. Jetzt, jetzt erzählst du, hey, wollen wir Gott nicht nach der Liebe buchstabieren? Was würdest du denn gerne Leuten sagen, die in so einem Kampf stehen mit ihrem Gottesbild, mit ihrem Dings, die vielleicht durchs Leben humpeln, ja, und aus diesem Kampf so rausgehen? Du sagst, du bist Pastor, du bist Hirte, was würdest du solchen Menschen gerne mitgeben?
Also um bei dem Bild zu bleiben, das du gerade gebraucht hast von Jakob, ich finde es außerordentlich verdächtig, wenn Glaube reibungslos verläuft, wenn er immer reibungslos funktioniert. Ich glaube, es gehört zu dieser Reise mit Gott, dass der Glaube immer wieder einen Schlag abbekommt, dass man humpelt mit dem Glauben, dass er nicht mehr so reibungslos funktioniert. Da beginnt ein Ringen mit Gott, ein neues Nachdenken und interessanterweise ändern wir uns dadurch. Aus Jakob wird Israel. Sein Name ändert sich und damit auch seine Identität. Im Ringen mit Gott formt sich die eigene Identität immer wieder neu. Und diese neue Identität ist dann Ausdruck seiner neuen Gemeinschaft. Also aus Jakob wird eben Israel. Da ändert sich was. Und das ist, ein Glaube muss sich entwickeln dürfen. Wenn ein Glaube monolithisch starr ist, unbeweglich, dann verliert er immer mehr seine Berührung mit dem Leben, weil das Leben ist nicht starr. Das Leben ist ja unglaublich beweglich und flexibel. Wie sich unser Leben so entwickelt, ist der Wahnsinn. Und der Glaube muss irgendwie in einer Synchronität mit dem Leben bleiben. Mir wird immer wieder vorgeworfen, vor kurzem hat ein Theologe, ein konservativer Theologe über mein Buch gesagt, wenn Glaube und Erfahrung nicht zusammenpassen, dann ändert der Evangelikale sein Leben, der liberale Progressive ändert seinen Glauben. Und ich würde sagen, das ist eine völlig unnötige Polarisierung. Ich finde, Glaube und Leben gehören zusammen. Das sind wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Und die müssen in einer Synchronität sein. Und es kann nicht sein, dass immer nur das Leben sozusagen angepasst wird. Darum geht es gar nicht, sondern es muss eine Synchronität wiederhergestellt werden. Die beiden müssen zusammenpassen. Der Glaube muss relevant sein fürs Leben und das Leben muss sich natürlich immer wieder auf den Glauben einlassen. Und wenn du mich fragst, wie kann man jetzt damit umgehen, wenn man in so einem Prozess steckt, wo man merkt, der Glaube passt mir nicht mehr, da gebrauche ich ja das Bild vom Umzug, deswegen Umzugshelfer. Ich finde drei Überlegungen oder drei Schritte in so einer Phase außerordentlich hilfreich. Wie bei einem normalen Umzug überlegt man sich ja, was nehme ich mit in den Umzug? Was hat sich bewährt? Brauche ich? Ist kostbar für mich, mit vielen Erinnerungen verbunden, geht mit. Da gibt es aber auch Dinge, die habe ich seit Jahren nicht mehr in Gebrauch oder sie sind kaputt gegangen oder sie haben noch nie funktioniert, die entsorge ich. Und wieder andere Dinge, die muss ich mir neu anschaffen, weil am neuen Ort neue Herausforderungen, ein neues Zimmer oder ich brauche jetzt plötzlich ein Büro oder die Matratze ist alt und ich brauche eine neue Matratze. Also ich schaffe mir Dinge neu an. Auf den Glauben übertragen gilt genau dasselbe. Den Großteil auf unserer Glaubensreise werden wir mitnehmen, weil es sich bewährt hat, weil es eine wichtige Grundlage darstellt. Aber es gibt Dinge in so Phasen, wenn man merkt, der Glaube funktioniert nicht mehr richtig, da darf man überlegen, was muss ich auch entsorgen? Wo hat Glaube etwas Krankmachendes an sich? Wo hat Glaube noch nie wirklich dazu beigetragen, dass sich mein Leben und mein Charakter zum Besseren verändert? Und sich mal zugestehen, was gehört eigentlich entsorgt? Und damit entsorge ich nicht Gott, sondern oftmals nur falsche Vorstellungen von Gott. Damit entsorge ich nicht die Bibel, sondern nur falsche Überzeugungen, die ich aus der Bibel herausgelesen habe. Und manches, das muss ich mir völlig neu aneignen. Endlich gewisse Themen enttabuisieren und zulassen, dass man drüber reden darf und dass man dort Erkenntnisse gewinnen darf.
Wow. Aus dem Kampf eigentlich was oder in dem Kampf auch was Positives sehen. Ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer, wenn man so mittendrin steckt im Ringen. Aber zu sagen, okay, das ist mein Wachstum, das ist ein Glaube, der sich Platz nimmt und wo ich auch was da lassen darf. Wenn man dich so hört, du bist ja vor ein paar Jahren quasi dann erst 6 Jahre her nach Erlangen.
5 Jahre.
5 Jahre, genau. Dann wäre es ja mal spannend, einfach zu gucken, was du auch jetzt aussortierst und was du dann von Erlangen mitnimmst und so weiter. Genau. Wenn wir da ganz praktisch ins Bild gehen, aber musst du nicht beantworten. Aber das ist ja so ein Umzug, da lässt man ja wirklich Dinge auch da oder nimmt sie bewusst mit. Und von daher finde ich das Bild in dem Buch auch wirklich super, hat mich sehr, sehr angesprochen. Genau.
Und der Begriff der Synchronität, den nehme ich auch mit, zwischen Leben und Glauben. Ein schöner Begriff zum Kongruenten noch dazu. Jetzt schreibst du in deinem Buch über die dreifache Müdigkeit. Nicht Mündigkeit, habe ich zuerst gelesen, irgendwie die dreifache Müdigkeit, die ein Glaubensleben zum Erliegen bringen kann. Kommen wir mal zur Ebene der Gemeinde. Es steigen immer mehr Menschen aus dem Gemeindekontext aus, die jahrzehntelang dabei waren und ein ernüchterndes Fazit ziehen und sagen, nee, Gemeinde war doch keine gute Idee. Verändert zu wenig. Und Wie können wir vorbeugen, dass Menschen eine Gottes- und Gemeindemüdigkeit entwickeln?
Das hat, glaube ich, einerseits mit uns selbst zu tun und unserer Lebensführung, und zum anderen hat es etwas mit unseren Gemeinden zu tun. Ich entdecke eine gewisse Abfolge von Müdigkeiten. Meistens beginnt diese Müdigkeit mit einer Alltagsmüdigkeit. Mein eigener Alltag macht mich müde. Die Anspruchsteller im Leben nehmen zu. Da kann man gar nichts dagegen machen. Als wenn man Schüler ist, ist der einzige Anspruchsteller vielleicht der Lehrer, der will, dass ich da meine Hausaufgaben mache. Und je älter ich werde, desto mehr Anspruchsteller kommen dazu. Da kommt irgendwann nicht mal verheiratet, dann ist der Ehepartner ein Anspruchsteller. Das meine ich gar nicht negativ, aber natürlich hat der Erwartungen an mich und Hoffnungen. Dann werden die Kinder Anspruchsteller. Mein Chef wird bei der Arbeit wird Anspruchsteller. Irgendwann werden vielleicht die eigenen Eltern zum Anspruchsteller, die vorher lange Zeit vielleicht mich versorgt haben. Jetzt geht es andersrum. Dann wird meine eigene Gesundheit zum Anspruchsteller, weil ich plötzlich merke, oh, es kneift und ich muss meinen Körper mehr pflegen. Also die Anspruchsteller nehmen zu, aber wir haben nicht mehr Stunden am Tag. Also irgendwo muss was passieren. Ich kann ja nicht immer nur oben drauf satteln. Und ich gebe auch in meinem Buch das Bild, ein landwirtschaftliches Gebot aus dem Alten Testament, wo es heißt, wir dürfen unser Feld nicht bis an den Rand abernten, wir müssen etwas stehen lassen für den Armen und Bedürftigen. Und ich empfinde, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir weitestgehend die meisten Menschen ihr Feld, ihr Lebensfeld bis an den Rand abernten, nichts mehr stehen lassen, nichts mehr hängen lassen. Und wenn dann die Not kommt, wenn ich selber zum Armen, zum Bedürftigen werde, dann habe ich keine Reserven, keinen Spielraum. Man darf nicht, also die meisten leben so bis ans Limit, bis an den Rand, dass einfach nichts Unvorhergesehenes dazukommen darf. Also das Leben läuft gerade so, aber man ist ja immer an der Abbruchkante, an der Abrisskante. Und wenn irgendwas dazukommt, dann gerät das ganze System aus den Fugen und dann gibt es halt nur wenige Orte, wo man dann einsparen kann. Also ich kann dann nicht bei der Arbeit einsparen, dann schmeißt mich der Chef raus. Da hinten warten genug Leute auf meine Arbeit. Ich kann auch nicht bei der Familie sparen, sonst geraten meine Kinder auf die schiefe Bahn oder unsere Ehe bricht auseinander. Wo kann man also am ehesten ohne direkte Konsequenzen sparen? In der Gemeinde. Ich gehe nicht mehr zum Hauskreis, ich gehe nur noch einmal im Monat zum Gottesdienst. Ich mache nicht mehr täglich stille Zeit. Und nicht, weil man das so will, aber weil man nicht mehr anders kann, weil man das Feld bis zum Rand abgeerntet hat. Insofern würde ich sehr dafür plädieren, dass wir es wieder lernen, etwas stehen zu lassen, Reserven einzubauen. Jesus redet ja andauernd von dem Element von Verzicht, von sich selbst beschneiden, beschränken. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Die Letzten werden die Ersten sein. Da geht es überhaupt nicht darum, dass Jesus will, dass wir uns kasteien und nicht das Leben genießen, sondern er sagt, Augenblick, weniger ist mehr. Du wirst merken, du lebst am Ende glücklicher und mit mehr Kapazitäten, wenn du dein Leben nicht bis zum Rand aberntest. Und das würde ich allen mitgeben, sonst wird die Gemeinde der erste Ort sein, wo man spart. Das ist also die eine Antwort drauf. Und die andere Antwort ist, dass ich halt finde, dass Gemeinden sich öffnen sollten für genau diese Themen, die hochkommen bei vielen Christen durch die Bruchlinien in ihrem Glauben. Die würden das gerne thematisiert haben. Ich möchte einfach nicht mehr glauben. Oder ich sage mal so, ich höre von Christen immer wieder die gleichen Dinge. Ich möchte nicht mehr 95% der Menschen um mich herum verdammen müssen. Das möchte ich gar nicht mehr. Ich möchte ein positiver Mensch sein. Warum muss ich so alles verrichten und verurteilen? Oder ich möchte nicht länger Menschen, die andere Lebens- und Sexualgewohnheiten haben als ich, verdammen müssen. Ich möchte nicht so leben, aber warum muss ich immer so massiv, rigoros sein? Ich will das nicht mehr. Und sie merken, dass da irgendwas auseinanderdriftet. Sie möchten ihr weiches Herz behalten, aber der Glaube macht das gar nicht möglich. Solche Dinge thematisieren als Gemeinden. Sagen, wir reden mal drüber, wir steigen da ein in einen Prozess, in ein Gespräch. Die Dinge werden so oft tabuisiert und wenn man sie hochbringt, wird man ganz schnell an den Rand gedrängt oder merkt, oh, jetzt wird's eng für mich in dieser Gemeinde. Und das finde ich schade. Dann wendet man der Gemeinde am Schluss den Rücken zu, geht entweder nirgends mehr hin oder zu einer Gemeinde, wo man über diese Themen sprechen darf.
Wow. Ein Riesenthema, Gemeindemüdigkeit, weil wir zu viel, ja, weil wir keinen Platz mehr haben. Alles ist abgeerntet und das kleinste Ding wirft uns dann um. Ja.
Aber es ist auch eine schöne. Es gibt ja diese spannende Studie, wo man Leute in einen Eisladen schickt mit 50 Eissorten und sie sollen sich zwei Eis bestellen, also zwei Sorten nehmen und die anderen schickt man in den Eisladen mit drei Eissorten. Sie sollen auch zwei nehmen. Wer ist der glücklichere Eisesser? natürlich der, der beim Drei-Sorten-Eisladen war, weil er hat immerhin 2/3 des Eises probieren können. Die anderen haben 48 Sorten nicht bekommen. Da ist mehr im Vordergrund, was man alles verpasst hat. Und das ist so typisch für unsere Gesellschaft. Wir leben vor allem, oder uns ist vor allem bewusst, was man alles verpasst hat, was man nicht gekostet, probiert hat. Man will heute alles mitnehmen. Man ist ja blöd, wenn man das nicht mitnimmt. Man ist ja blöd, wenn man das nicht macht. Die anderen machen es doch auch. Und man ist so im Hamsterrad des Lebens drin. Dabei wäre weniger tatsächlich mehr und führt am Ende zu mehr Lebensqualität. Aber das predige ich übrigens auch mir selbst, weil ich in der gleichen Versuchung stehe, natürlich alles mitzunehmen und das Lebenstempo auch was Abenteuerliches und Spannendes an sich hat.
Absolut.
Aber immer mehr Leute gehen auch ins Kloster für eine Woche, weil sie merken, ich muss irgendwie aussteigen. Nur halt eine Woche ins Kloster ist Symptomkosmetik. Es braucht schon eine Veränderung vom Lebensstil. Und da kann uns der Glaube aber schon enorm helfen.
Auf jeden Fall. Also das entspricht übrigens auch einer tollen These von dem Soziologen Hartmut Rosa, der mit Beschleunigung und Entschleunigung und dann auch mit Resonanz ganz, ganz stark arbeitet. Und da finde ich auch persönlich immer wieder ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte für den Glauben als Resonanzraum und für den Glauben, der hilft, etwas gegen diese unglaubliche Geschwindigkeit zu tun. Genau, ja. Indem der Faktor Ewigkeit irgendwie ins Leben ja, ein Einzug finden darf. Also von daher, ja, das fällt nicht bis zum Rand abernten.
Genau, ich habe mir das auch im Vorfeld aufgeschrieben, mit Resonanzleben habe ich hier aufgeschrieben. Also ich glaube, wenn immer weniger in meinem Leben Resonanz erzeugt, merke ich, dass ich zu schnell lebe. Also es muss wieder gelingen, dass die Natur, die Schönheit, ein Gespräch, ein Lied, was auch immer, ein Bibeltext, Resonanz erzeugt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich wahrscheinlich zu schnelllebig. Und es gibt im Hebräischen ein spannendes Wort. Hamakom heißt nichts anderes wie der Ort. Aber dahinter steckt ein Prinzip, das ich sehr genial finde. Das ist die Stelle, wo Mose, nachdem er fix und fertig ist, nach dem goldenen Stierbild und die Steintafeln zerbrochen hat, zu Gott sagt, Gott, ich kann immer, ich muss deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, ich stelle dich hier an diesen Ort und dort werde ich an dir vorübergehen, dort wirst du meine Gegenwart erleben. An diesen Ort heißt Hamakom. Und im Judentum heißt das letztlich, dass es Orte gibt, an denen man der Gegenwart Gottes begegnen kann. Also ein Ort, wo ich wieder mich regeneriere, wo ich wieder Gott begegne, wo ich wieder aufgefüllt werde, wo die Herrlichkeit über mich kommt. Und ich glaube, dass in der Schnelllebigkeit unserer Zeit wir unseren Makom nicht mehr kennen. Den Ort unserer Gottesbegegnung. Und der mag für jeden auch anders sein. Es ist gar nicht wichtig, dass es den einen richtigen Makom gibt. Es geht nur darum, kennst du deinen? Also ich muss mir wieder sagen, wo ist denn mein Ort, wo ich Gott begegne, wo ich Inspiration erlebe, wo ich meine Sorgen los werde, wenn ich diesen Ort nicht kenne? Die werden nicht von alleine gehen. Die sind penetrant, die Typen.
Absolut. Und jede Lebensphase hat nochmal seine eigenen Orte. Wir hatten vorhin nochmal ein ganz kurzer Rückgriff zu Ihnen. Wir hatten das Thema Heilung. Dahinter steckt ja auch, Hartmut Rosa hat ja ein Buch geschrieben, auch zum Thema der Verfügbarkeit. Und ich habe da für mich sehr stark rausgezogen, habe das eine Analogie zu Gott gemacht. Also so wie der Mensch sein Leben, will ja alles verfügbar machen will und die Verfügbarkeit entzieht sich ihm ja. Und gerade wenn wir Christen sind, erleben, gibt es ja die Versuchung, auch die theologische Versuchung, Gott verfügbar zu machen. Gerade im Bereich von Heilung oder in vielen anderen, Gott mit Bibelstellen zu domestizieren. Und jetzt stellen wir fest, dass Gott sich unverfügbar macht, weil wir ihn so ja sonst zum Götzen machen. Wie empfindest du die Unverfügbarkeit Gottes, ist als pädagogischen Schritt von ihm selber, damit wir ihn nicht zum Götzen machen. Ist das ein Gedanke, mit dem du was anfangen kannst?
Ja, es ist eine Spannung, mit der ich auch lebe. Also ich möchte nicht wir nennen es Luther Deus absconditus, der Gott, der nicht verfügbar ist, der immer der nicht greifbar ist. Das ist eine Eigenschaft Gottes, aber nur mit der leben zu müssen, wäre mir auch zu wenig. Ich habe auch eine Mischung aus dem ganz greifbaren Gott, auch ganz anthropomorph, der wie eine Mutter, wie ein Vater für mich da ist, bei dem ich mich ausheulen kann, dem ich meine Sorgen erzählen kann, dem ich meine einfachsten Bitten bringe. Also das muss es für mich auch geben. Der greifbare Gott immer mit dem, auf dem Hintergrund, dass er auch unverfügbar ist. Aber ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Mein Glaube braucht tatsächlich beides. Und wenn ich dann Gott mir zu greifbar mache und zu verfügbar, dann merke ich wieder, ups, da bin ich zu weit gegangen, da habe ich auch etwas übersehen. Aber er darf mir auch nicht zu weit in die Ferne rücken. Er muss mir auch immer ganz nah bleiben, ein Stück weit verfügbar in Rufweite, in Hörweite. Also es ist ein bisschen wie bei Eltern. Es gibt Phasen, da müssen Eltern in Rufweite sein, in Hörweite. Und es gibt Phasen, da bin ich in einer Lebensphase, da können die Eltern auch 5000 Kilometer weg sein und ich weiß einfach, es gibt sie und ich kehre wieder zurück zu ihnen. Und ähnlich ist es bei Gott. Je nachdem, in welcher Situation ich stecke, brauche ich den Gott in Rufweite oder einfach nur das Wissen, er ist da oder es gibt ihn.
Vielleicht in Resonanzreichweite und vielleicht ist das auch tatsächlich so ein verbindendes Bild, denn bei Luther gibt es ja beides.
Genau.
Den Deus absconditus und den Deus revelatus. Und dazwischen bewegt er sich ja. Es ist, glaube ich, auf die Schrift auch gemünzt. Von daher verbindet das so ein bisschen Gesprächsfaden, die wir jetzt in unserem Gespräch auch schon miteinander hatten. Der Resonanzboden Gottes als neuer Erfahrungsraum und zwischen dem verborgenen Gott und dem offenbarten Gott zu stehen, das ist eigentlich ein guter Platz, um zu sein und ein dynamischer Platz, um zu sein.
Ja.
Genau, und ein toller Weg. Ja, Martin, wir kommen so langsam in die Zielgerade. Und wenn wir jetzt so am Ende dieses Gespräches ankommen, dann kann man einfach mal darauf hinweisen, du bist unterwegs. Deine Angebote hier auf dem Markt der Möglichkeiten, die kann man auf der Homepage eigentlich ganz gut anschauen. Da wollen wir, den Movecast haben wir schon erwähnt, Folge 151 war es, glaube ich,
genau,
die wir hier gefeatured haben. Also auch da gerne vorbeigehen und abonnieren. Aber dich kann man auch einladen zu allerlei Sachen und verschiedene Sachen kann man auf deiner Homepage finden. Aber vielleicht magst du selber noch mal sagen, was du gerne machst, was du Leuten anbietest, auch in deiner Selbstständigkeit, in deiner nächsten Phase jetzt hier so.
Ja, also ich empfinde wirklich, dass ich in eine ganz spannende Lebensphase hineinkomme. Zum einen werde ich mitarbeiten bei einem Bildungszentrum im Raum Basel, einem mennonitischen Bildungszentrum, die gerne hätten, dass ich dort online einiges mache, Online-Seminare, Online-Kurse, Webinare und so weiter zu dem Thema Progressiv meets Mennoniten. Das ist eine ganz spannende Kombination, vor allem weil Mennoniten nicht so den klassisch-evangelikalen Hintergrund haben. Deswegen verstehen die manchmal gar nicht so die Reflexe, denken, was ist denn da jetzt das Problem? Oder auch bei den Progressiven, denken wir da Neues? Das war für uns noch nie ein Problem. Das wird ganz spannend, mit denen zusammen zu sein, auch wieder Teil eines Teams zu sein, wo ich theologisch mit anderen ins Gespräch komme. Und dann das, was du angesprochen hast, verschiedene Veranstaltungen, das wird also ein Teil meiner Selbstständigkeit sein. Der Nachteil ist ein bisschen, dass die meisten Gemeinden immer am Wochenende ihre Veranstaltungen haben und ich ziehe jetzt nicht zurück zur Familie, um dann jedes Wochenende weg zu sein. Also das muss ich wohl dosieren, damit ich wirklich genug bei meiner Familie bin. Und das Dritte ist, dass ich meinen Podcast weiterentwickeln möchte, also meinen Movecast einerseits und gleichzeitig, ich habe es schon angedeutet, ich will einen Lovecast machen, also aus dem M wird ein L und der wird aus Movecast Lovecast, ein Podcast zum Thema Ehe, Familie, Scheidung, Versöhnung, Erziehung, wo ich ein bisschen auch auf meine Bruchlinien im Leben eingehe, ich bin ja auch geschieden und aber sehr versöhnt mit meiner ersten Frau und wieder glücklich verheiratet, habe so eine Patchwork-Familie, die sehr gut miteinander hat. Wie ist es uns gelungen, so versöhnt zu leben oder was sind Lektionen für mich aus dieser Phase? Und da würde ich gerne einen Podcast machen. Und ich hätte richtig Lust, einen Biblecast zu machen. Also irgendwann mal einen täglichen Podcast, ein bisschen mehr mit progressiver Brille, die Bibel auslegen, die Bibel anschauen und vielleicht auch da spannende Mitgestalter zu finden, die so einen täglichen Podcast auf die Reihe bringen. Das sind so Dinge, von denen ich gerade träume für die Zukunft. Und ich schreibe jetzt im Herbst ein neues Buch mit dem Titel Progressiv Glauben, Geist erfüllt Leben, wo ich das Beste aus beiden Welten gerne zusammenbringen würde. Ich finde, progressiver Glaube darf nicht in der Dekonstruktion stecken bleiben, sondern muss zurückfinden zu einer neuen Begeisterung für Jesus und auch zu einer neuen Offenheit für den Heiligen Geist. Vor 30 Jahren hat Rich Nathan, Pastor der Vineyard in Columbus, Ohio, ein Buch geschrieben. Das hieß Empowered Evangelicals. Und er würde damit sagen, man kann evangelikale Theologie haben und trotzdem die Erfahrungen der Charismatiker auch miterleben. Man muss nicht charismatische Theologie, pfingstliche Theologie übernehmen, um mit dem Heiligen Geist Erfahrungen zu machen. Deswegen Empowered Evangelicals. Und ich würde heute sagen, es braucht dringend ein Buch mit dem Titel sozusagen Empowered Post-Evangelicals. Also auch da, ich habe manches theologisch neu gedacht, aber es darf nicht dazu führen, dass uns die Kraft des Heiligen Geistes, seine Gegenwart, seine Inspiration und so weiter verloren geht, sondern deswegen geisterfüllt leben und progressiv glauben, gemeinsam.
Stark, also wir haben noch eine Frage, aber im Prinzip hast du die schon so oft beantwortet, aber vielleicht noch in einem Satz. Hast du noch einen Wunsch, ein Versprechen, ein finales Evangelium, eine finale gute Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
Ja, weil du das Thema Evangelium ansprichst. Ich würde sagen, Evangelium, die gute Nachricht, ist ja eigentlich was Komplexes. Da brauchst du das ganze Neue Testament, um das zu erfassen. Aber wenn ich es mal ganz einfach formuliere, würde ich sagen, für mich ist das Evangelium nichts anderes wie das Leben zum Blühen bringen. Ich glaube, dass die Missio Dei nichts anderes ist, wie hier diese Welt zum Blühen zu bringen. Und wo immer Menschen das Leben zum Blühen bringen, egal in welcher Facette, egal welchen Aspekt des Lebens, geschieht Evangelium, ereignet sich Reich Gottes. Das sind alles meine Verbündeten, die das Leben zum Blühen bringen. Und ich finde, wenn unsere Gemeinden das mehr im Fokus hätten, am Ende ist Evangelium das Leben zum Blühen bringen und nicht nur ein paar Heiden bekehren, sondern das Leben zum Blühen bringen. Das heißt auch unsere Schöpfung zum Blühen bringen, unser Land zum Blühen bringen, unsere Politik zum Blühen bringen, unsere Kinder zum Blühen bringen. Das ist Evangelium, wo sich das ereignet. Ich finde, da ereignet sich genau das Entscheidende, um was es beim Reich Gottes geht.
Herzlichen Dank, wow. Das macht mir auch Mut. Ich bin gerade von einem Jobwechsel und kann das jetzt vielleicht auch mal sagen. Ich werde Lehrer auf einer Schule und kann Kinder zum Blühen bringen. Und Schüler zum Blühen bringen. Und das ist tatsächlich etwas, auf das ich mich sehr freue. Ja. Und worin ich auch selber sehr viel Evangelium sehe und entdecke.
Ja. Also vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben, deine Transformation, deine De- und Rekonstruktion. Und wer dich finden will, der muss nicht suchen. Deine Homepage movegast.de ist fest im Netz verankert. Und damit verabschieden wir uns für heute vom Gründercast. Tschüss.
Tschüss. Herzlichen Dank, Martin. Vielen Dank.
Macht's gut. Bye-bye. Tschüss.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.